Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mit Christopher Ricke. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Ewigkeitssonntag, an dem es genau um das geht, um diese Ewigkeit, die so weit über das eigene Leben hinausreicht. Und was kommt dann nach dem eigenen, nach dem irdischen Leben? Weiß keiner so recht, aber natürlich kann man hoffen, vermuten und vor allen Dingen glauben. Oder auch nicht.
Ich behaupte, es gibt kein Weiterleben nach dem Tod. Und dann höre ich häufig auf meinen Vorträgen oder nach meinen Lesungen, dass jemand sagt, vielleicht können wir auch ohne einen Körper weiter existieren. Und dann frage ich wiederum gerne zurück, wozu habe ich denn dann überhaupt einen Körper? Und die einzige schlüssige Antwort, die ich darauf gefunden habe, ist, wir haben einen Körper, um mit diesem Körper Erfahrungen zu machen. Und ein Leben ohne Erfahrungen ist für mich kein Leben. Ja? Ich zitiere dann auch immer gerne den amerikanischen Biologen Bruce Lipton, der einmal gesagt hat, wenn wir nur noch Geist wären, wie schmeckt dann Schokolade?
Der Physiker Markolf Niemz, der zwar eine körperliche Unsterblichkeit bezweifelt, aber trotzdem Physik, Religion und Philosophie zusammendenkt und dann doch sagt, da bleibt was. Außerdem geht es in diesem Audio um Nahtoderfahrungen, verschiedene Wege, mit dem eigenen, kurz bevorstehenden Tod umzugehen und die Zukunft der kirchlichen Friedhöfe, die haben nämlich echte wirtschaftliche Probleme. Heute ist Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Da gehen die evangelischen Christen auf die Friedhöfe, schmücken die Gräber ihrer Angehörigen, so wie das die Katholiken an aller Seelen getan haben. Der Friedhof ist ja einmal ein Symbol der Vergänglichkeit, aber er hat natürlich auch eine Perspektive auf die Ewigkeit. Bevor es jetzt aber theologisch wird, biegen wir scharf ab und schauen uns die Sache ganz naturwissenschaftlich an. Und, zumindest für mich, Überraschung, dann hat das eine doch ziemlich was mit dem anderen zu tun. Ich sprach mit dem Physikprofessor Markolf Niemz, der in diesem Sommer ein Buch vorgelegt hat, mit dem er zu mehr Spiritualität ermutigen will, die Welt mit anderen Augen sehen. Und da geht's ganz zentral eben auch um die Ewigkeit. Herr Niemz, warum beschäftigt sich denn ein Physiker mit der Ewigkeit?
Nun, das hat verschiedene Gründe. Da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Ich habe eigentlich schon im Studium einmal Kontakt gehabt zu diesem Begriff Ewigkeit, weil wir in einem Seminar, das war ein Seminar über die Relativitätstheorie von Albert Einstein, über das Licht gesprochen haben und ein erstaunliches Ergebnis uns erarbeitet haben, nämlich, kann ich gleich konkret werden, für das Licht hat im Grunde jede Distanz den Wert Null, sowohl räumlich als auch zeitlich. Und das heißt ja im Grunde, dass für das Licht alles jetzt ist, das Licht ist sich allem bewusst. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, das Licht ist in so einer Art Ewigkeit. Und das hat mich damals stutzig gemacht. Ich habe auch meinen Professor damals gefragt, er konnte mir aber nicht weiterhelfen. Er meinte, ich müsste da einen Theologen zu befragen. Und das hat im Grunde in mir gearbeitet bis heute. Und ja, inzwischen sind ein paar andere Dinge noch dazugekommen.
Das ist ja ganz spannend, weil das Licht ja auch in allen Religionen eine wichtige Rolle spielt. Nicht nur, wenn wir auf dem Friedhof eine Kerze anzünden, sondern auch, wenn wir in die Bibel schauen. Johannes zitiert Jesus mit, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt kommen Sie und sagen, das stimmt möglicherweise. Ich dachte ja ursprünglich, Physiker beschreiben Licht als Welle und Teilchen.
Also zunächst mal, dieses Zitat, denke ich, ist tatsächlich eines der wenigen, wo wir Jesus Christus wörtlich nehmen dürfen. Ich bin das Licht der Welt. Ich glaube tatsächlich, dass der Weg zu Gott über das Licht führt. Natürlich haben Sie recht, weder Gott noch Ewigkeit sind Begriffe der Physik, der Naturwissenschaften. Wir haben Bilder vom Licht und das sind gerade die beiden Bilder, die Sie nannten. Einmal, dass das Licht in einigen Experimenten sich als eine Art Welle offenbart. Und zum anderen gibt es Experimente, wo es sich als Teilchen offenbart. Aber diese beiden Bilder passen nicht zusammen, denn eine Welle breitet sich immer im gesamten Raum aus, während ein Teilchen lokalisiert ist an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Es gibt diesen sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus, also man versucht dann einfach eben dualistisch an diesen Begriff Licht heranzugehen. Heute allerdings, die meisten Physiker und Physikerinnen werden mir zustimmen, wenn ich sage, beide Bilder sind falsch. Ja, wir können uns nicht vorstellen, was das Licht ist und ich glaube sogar den Grund dafür gefunden zu haben, denn Licht breitet sich ja mit Lichtgeschwindigkeit aus und wir Menschen können aufgrund unserer Masse niemals so schnell sein wie das Licht. Das heißt, wir können niemals niemals begreifen, was Licht ist. Ja, wie können wir etwas begreifen, dessen wir nicht habhaft werden können. Und das, denke ich, erklärt, dass es durchaus Sinn macht, wenn die Religionen das Licht mit etwas Göttlichem gleichsetzen.
Sie beschäftigen sich mit Religion, mit Physik, auch mit Philosophie und Sie wechseln ja in Ihrem Buch auch zwischen diesen Genres, zitieren den Dalai Lama, Sie zitieren auch den deutschen Zen-Meister Willigis Jäger. Sie sind selber evangelischer Christ und Naturwissenschaftler. Das klingt nach einigen Widersprüchen.
Also in erster Linie bin ich ein Mensch und in meinem Kopf sind natürlich verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Das ist einmal mein naturwissenschaftliches Weltbild. Ich habe gelernt, als Physiker logisch zu denken, rational zu denken. Ein Weltbild, was ich habe, das ist das erste Kriterium, was es erfüllen muss. Es muss in sich schlüssig sein. Aber ich bin auch gläubiger Christ. Meine Familie, wir sind alle Christen. Und es ist etwas, was in meinem Kopf eben irgendwo zusammengehen muss. Und ich habe Wertvorstellungen, die Liebe und die Erkenntnis sind für mich die höchsten Werte, die es gibt in dieser Welt. Die Liebe, das ist etwas, was wir im Grunde ja im Christentum finden. Erkenntnis geht eher in Richtung Buddhismus. Ich stehe auch dem Buddhismus sehr nahe. Und ja, das erklärt, das kommt alles in meinem Kopf zusammen und es ist einfach mein Ziel, wenn ich so das sagen darf, im Leben hier ein Weltbild im Grunde für mich erstmal zu entwickeln, aber natürlich dann, wo ich jetzt überzeugt bin, dass das auch in sich schlüssig ist, es auch an andere weiterzugeben, wo wir sowohl von naturwissenschaftlicher Seite als auch eben von geisteswissenschaftlicher Seite diese Welt beschreiben und in gewissen Zügen vielleicht auch verstehen können.
Da sind wir möglicherweise bei dieser sogenannten Urwirklichkeit, die Willigis Jäger meint, der mal schrieb, die Religionen böten spirituelle Wege zur Erfahrung der Urwirklichkeit, also der Wahrheit. Diese verschiedenen Wege, die es da gibt, diese verschiedenen Religionen, packen wir da die Naturwissenschaften mit dazu?
Es sind verschiedene Wege. Ich habe persönlich auch einen sehr erlebnisreichen Nachmittag mit Herrn Jäger verbracht und er hat mir ein sehr weises Bild gelehrt und zwar, er hat mir gesagt, Wahrheit ist im Grunde so etwas, was wir oben auf dem Gipfel eines Berges erkennen können. Ja, vom Gipfel eines Berges haben wir eine weite Sicht, da können wir viel sehen, können wir viel verstehen. Und die Frage ist, wie gelangen wir auf diesen Gipfel? Und da gibt es eben verschiedene Wege. Da gibt es natürlich Religionen. Ich denke sehr wohl, dass Religionen uns einen Weg zu Gott oder einen Weg zur Wahrheit zeigen können. Es gibt die Philosophie, es gibt verschiedene Lebensphilosophien, also der Buddhismus ist ja eigentlich keine Religion, sondern eine Lebensphilosophie und es gibt die Naturwissenschaften. Und wenn Sie mich fragen, ich persönlich denke sogar, dass die Naturwissenschaften in gewisser Weise eine Abkürzung zu diesem Gipfel sind, also der kürzeste Weg, weil wir vieles, was bei den Religionen in meinen Augen Ausschmückung ist, nicht haben. Also die Naturwissenschaft beruft sich ja im Wesentlichen, also die Sprache der Naturwissenschaften ist die Mathematik, das ist eine sehr klare, sehr nüchterne Sprache, hat aber den großen Vorteil, dass bestimmte persönliche Dinge, persönliche Schwierigkeiten, also gerade die verschiedenen Religionen, denken wir mal an Christentum, Judentum, Islam, die Differenzen, die ja auch zu vielen blutigen Kriegen geführt haben, beruhen letztendlich auf, in meinen Augen, wirklich Ausschmückungen, Interpretationen, die nicht auftreten, wenn wir eben die Welt mathematisch, logisch, rational versuchen zu beschreiben.
Sie haben sich ja in Ihrem Buch für 6 Herausforderungen entschieden. Ein Teil davon kann man so mathematisch, logisch beantworten. Die Fragen zum Beispiel, was kommt zuerst, Huhn oder Ei, Raum oder Zeit, Sein oder Werden. Aber wenn es dann um Gut oder Böse, Schöpfer oder Schöpfung und Liebe und Verständnis geht, womit Sie sich auch befassen, da verlässt man doch die Ebene der Naturwissenschaft.
Das ist richtig. Aber da kommt wieder das, was ich vorhin sagte, dass ich als Physiker zwar rational denke, aber als Mensch und als Christ natürlich auch Gefühle habe und mir sicher bin, dass die genauso wertvoll sind. Gerade das zeigt sich ja auch daran, dass ich Liebe und Erkenntnis ganz oben in meinem Weltbild verankert habe. Es ist richtig, die Liebe kann ich so nicht physikalisch deuten oder erklären, aber ich glaube, da werden mir alle Zuhörer und Zuhörerinnen zustimmen, die Liebe hat eine ungeheure Kraft. Und wir Physiker bauen ja im Grunde unser Weltbild auch auf dem Kraftbegriff auf. Wir versuchen die Welt zu verstehen, indem wir verschiedene Kräfte definieren und darauf bestimmte Wirkungen zurückführen. Und die Liebe ist eine Kraft. Sie ist zwar nicht messbar in physikalischen Einheiten, aber ich habe in meinem jüngsten Buch reingeschrieben, dass eben Liebe im Grunde das ist, was aus Zweien eins macht. Und so etwas finden wir auch in der Natur. Ja, wir haben verschiedene Kräfte, die genau das machen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Urkraft, nach der heute im Grunde viele Physiker und Physikerinnen suchen, dass diese Urkraft etwas mit Liebe zu tun hat. Dass Liebe vielleicht ein anderer Name dafür ist, weil Liebe ja etwas ist, was im Grunde verbindet. Was alles, was in diesem Universum irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner verbindet.
Kommen wir nochmal zum Anfang unseres Gesprächs. Da waren wir bei der Ewigkeit und beim Licht. Und man sagt ja auch, wenn jemand stirbt, er gehe ins Licht. Und Sie zitieren in diesem Buch und auch schon in einem vorher entsprechende Nahtoderfahrungen, die Sie sich genauer angesehen haben. Was macht das denn mit Ihnen persönlich, mit Ihrem persönlichen Glauben, frage ich Sie heute am Ewigkeitssonntag. Was kommt denn, wenn der irdische Weg zu Ende gegangen ist?
Ja, da habe ich mir gerade in den letzten Jahren sehr viele Gedanken gemacht. Meine Eltern sind vor 13 Jahren kurz nacheinander gestorben. Das war ein ganz großer Einschnitt in meinem Leben. Und da hat sich sehr viel bewegt. Vorher habe ich auch mehr oder weniger in den Tag hineingelebt, habe natürlich meiner Arbeit nachgegangen. Aber mit diesem Einschnitt hat sich sehr viel in mir verändert. Und das hat im Grunde dann auch dazu geführt, dass ich Bücher zu diesem Thema schreibe. Ich möchte vielleicht einen Gedanken bringen. Ich hatte natürlich damals, kurz nach dem Tod meiner beiden Eltern, den innigen Wunsch, nochmal mit ihnen sprechen zu können, ihnen noch Dinge berichten zu können. Und dann hatte ich plötzlich eine Eingebung, die bis heute nachhaltig ist und die im Grunde mein heutiges Weltbild und auch meine Auffassung von Ewigkeit geprägt hat. Und zwar ist mir bewusst geworden, dass in einer Ewigkeit, die alles umfasst, also das ist im Grunde meine Auffassung von Ewigkeit, denn Ewigkeit umfasst alles, ist alles bekannt, da sind alle Informationen drin. In einer solchen Ewigkeit macht es keinen Sinn mehr zu kommunizieren. Denn was sollte ich denn zum Beispiel meinen Eltern noch mitteilen, wenn in der Ewigkeit alles bekannt ist? Ich möchte vielleicht diesen Gedanken noch einmal wiederholen, weil das ist wirklich ein ganz wichtiger Gedanke und würde vielleicht auch bitten, die Zuhörerinnen und Zuhörer mal selbst darüber nachzudenken. In einer Ewigkeit, in der alles bekannt ist, macht es keinen Sinn zu kommunizieren, weil im Grunde das Gegenüber ja dann schon die Information hat, dieses Weiß. Und das, als mir das klar wurde, ist mir aber noch was anderes gleich in dem Zusammenhang bewusst geworden. Wenn in der Ewigkeit alles bekannt ist, sind natürlich auch all die schönen Momente, alle die Erinnerungen, die ich im Grunde, die Erlebnisse, die ich mit meinen Eltern geteilt habe, das ist alles für immer in meinen Augen im Licht enthalten. Und das gibt mir im Grunde auch Kraft und Zuversicht. Also es ist für mich nicht unbedingt ein Wermutstropfen, jetzt zu glauben, es gibt kein Leben nach dem Tod, weil das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, sondern es gibt mir Mut und Zuversicht, weil ich weiß, ich kann mit allem, was ich heute tue, ja, was ich jetzt mit meiner Frau, mit meinen Kindern, was wir an schönen Erlebnissen haben, all das, mit all dem kann ich jetzt aktiv zur Ewigkeit beitragen.
Die Welt mit anderen Augen sehen, ein Physiker ermutigt zu mehr Spiritualität, erschienen im Gütersloher Verlagshaus. Kostet 20 Euro das Buch. Vielen Dank, Markov Niemz.
Ganz bitte, herzlichen Dank.
Im Idealfall geht man nach dem eigenen Tod hinüber in das ewige Leben. Weiß man aber nicht so genau, auch wenn die Religionen verschiedene Erkläransätze haben. Was man aber weiß, dass es in der Stunde des Todes besondere Erfahrungen gibt, die man durchaus als kurzen Blick hinüber auf die andere Seite interpretieren kann. Und weil die moderne Medizin inzwischen immer mehr Menschen an dieser Schwelle des Todes nochmal zurück ins Leben reißen kann, können diese Menschen dann über ihre Erfahrungen berichten. Ihre Nahtoderfahrungen. Julia Lei.
In einem kargen Raum im obersten Stock des Münchner Selbsthilfezentrums versucht Werner Barz, Worte zu finden für das, was sich eigentlich nicht beschreiben lässt: den eigenen Tod. Er ist ihm vor gut 30 Jahren knapp entkommen. Noch heute wird der 80-Jährige dabei manchmal von der eigenen Erfahrung überwältigt.
Ich und du, du und ich. Wenn das verschmilzt, Entschuldigung. Das ist die Kraft, die man nicht erklären kann. Und es ist toll, dass jemand hier kommt.
Bartz war gerade im Auto, auf dem Weg zurück aus dem Familienurlaub, als er einen Erstickungsanfall erlitt. Er war schon krank in den Urlaub gefahren, wohl nur eine Grippe, dachte er. Erst hinterher sollte sich herausstellen, dass er Gelbfieber hatte. An einer Tankstelle auf dem Brenner öffnete er die Autotür, um mehr Luft zu bekommen, und glitt bewusstlos zu Boden.
Und in dem Moment habe ich gewusst, jetzt bin ich tot, jetzt sterbe ich.
Er war in der katholischen Jugend, er erwartete das jüngste Gericht. Doch das blieb aus. Stattdessen umfing ihn ein Licht.
Ich habe also sozusagen in die Sonne geschaut, aber das hat nicht geblendet. Und da habe ich gesagt, Herrgott, da bin ich. Ich bin eine Sauerung gewesen, das weiß ich. Und dann hat der gesagt, schön, dass du da bist. Und dann zieht er schon mal die Füße weg. Moment. Nein, bei uns wird nicht gerichtet. Bei uns wird geliebt. Geborgenheit, Umarmung. Das kriegst du da oben nicht rein. Einen später, da wärst du verrückt dabei. Und deswegen haben wir die Gruppe.
Seit 15 Jahren leitet der gelernte Dachdecker die Selbsthilfe- und Studiengruppe Nahtoderfahrung in München. Betroffene bekommen hier einen sicheren Raum, um über das Erlebte zu sprechen. Bartz beschreibt später noch andere Elemente seiner Nahtoderfahrung. Die Zeit existierte nicht mehr, sagte er. Alles passierte gleichzeitig. Sein Körper begann sich auszudehnen. Mit den Fingerspitzen glaubte er, die Erde zu spüren, andere Planeten zu streifen. Als wäre er mit allem verbunden. Und?
Ich wusste alles. Alles. Ich war allwissend.
Viel von dem, was Bartz erzählt, ist geradezu lehrbuchhaft. Die Grayson-Skala, mit der viele Wissenschaftler Nahtoderlebnisse klassifizieren, listet viele solcher Empfindungen. Ein anderes Zeitgefühl, allumfassendes Wissen und sogenannte Out-of-Body-Experiences, bei denen der Mensch von oben auf den eigenen Körper herunterschaut. Wer auf dieser Skala 7 von 32 möglichen Punkten erreicht, gilt als gesichert Nahtoderfahren. Auch der deutsche Neurologe Daniel Konzieller, der an der Universität Kopenhagen lehrt, nutzt die Skala für seine Forschung. Über eine Online-Plattform haben er und seine Kollegen mehr als 1000 Menschen aus 35 Ländern zu Nahtoderfahrungen befragt. Das Interessante dabei, 10% der Befragten gaben an, schon einmal ein solches Erlebnis gehabt zu haben. Aber nicht nur eine lebensbedrohliche Situation, auch ein schwerer psychischer Schock oder eine intensive Meditation können Nahtoderfahrungen auslösen. Ahmed Abbas, ein muslimischer Syrer, hat auch eine solche Erfahrung gemacht.
Das war schon alles weiß, ne? Danach bin ich eingeschlafen, einen Tag später. Bei der Zeit ging es so schnell, wie ein Traum. Als ich aufgewacht, habe ich so ein Licht gesehen. Vom Zimmer, da kennst du den Garten von Klinik. In dieser Garten, das war die ganze Zeit nur Regen oder Schnee oder keine Ahnung. Das war alles so Regen, Sonne, Wind. Das ging zu schnell alles.
Bei einem Granateneinschlag im syrischen Homs wurde der damals 17-Jährige schwer verletzt. Ein deutscher Journalist sammelte Geld, um ihn nach Deutschland auszufliegen. Die Ärzte versetzten ihn in ein künstliches Koma. Erst 2 Monate später wachte Abbas im Haunerschen Kinderspital in München wieder auf und dachte zunächst, er sei im Paradies. Die Krankenschwestern hielt er für Engel. Paradies, Engel, all das sind Elemente, die auch in islamischen Jenseitsvorstellungen vorkommen. Haben Nahtoderfahrungen also auch etwas mit der Kultur zu tun? Daniel Konzieller?
Das Interessante ist, dass, mal abgesehen von gewissen kulturellen Unterschiedlichkeiten, diese Elemente extrem ähnlich sind in allen Beschreibungen, aus allen Kulturkreisen, aus allen verschiedenen Zeitepochen. Und das macht es wahrscheinlich, dass es dann tatsächlich einen biologischen Mechanismus dafür gibt.
Was genau dieser Mechanismus ist, können Neurologen bis heute nicht erklären. Konzieller und seine Kollegen konnten jedoch nachweisen, dass Menschen, die an bestimmten Formen von Migräne oder sogenannten REM-Schlafstörungen leiden, eher zu Nahtoderfahrungen neigen als andere. Im Grunde, sagt Konzieller, läuft im Gehirn während einer Nahtoderfahrung dasselbe Programm ab wie in der sogenannten REM-Schlafphase, wo wir besonders viel und besonders intensiv träumen. Das Gehirn ist dabei fast genauso aktiv wie im Wachzustand. Allerdings sind bestimmte Gehirnareale abgeschaltet.
Das sind die Areale, die sozusagen die gesunde Vernunft darstellen, die dann im wachen Zustand sagen, komm, jetzt reiß dich mal zusammen, das ist völliger Unsinn hier, daran glauben wir nicht.
Auch der Soziologe Hubert Knoblauch hat sich lange mit Nahtoderfahrungen befasst. Anders als Conzieller ist er jedoch überzeugt, dass die Kultur durchaus einen Einfluss auf das Erlebte hat. Das konnte er in den 90er Jahren sogar für Ost- und Westdeutsche nachweisen. Ostdeutsche brachten ihre Erlebnisse zunächst oft überhaupt nicht mit dem Tod in Verbindung, weil Religion und damit auch Jenseitsvorstellungen in der DDR für die meisten kaum eine Rolle spielten.
Das eine ostdeutsche Beispiel war, das ist ein bisschen populär damals geworden, das war ja, die hatte sinngemäß damals gesagt, und nach der Wende wusste ich, das war das Jenseits.
Im katholisch geprägten Baden hingegen erzählten Frauen dem Forscher immer wieder, dass sie mit einem Gerippe oder einem Sensenmann gekämpft hätten. Eine Frau war gerade in Gesellschaft.
Und da kam eben der Sensenmann, der sie so am Arm nahm und sagte, na, wollen wir gehen, und bis zur Tür ging. Als die Tür aufging, sagte sie, ach, sie hat noch keine Lust, sie mag noch ein bisschen hierbleiben, und dann verschwand er.
Doch wie erklärt es sich dann, dass Mediziner und Neurologen immer wieder auf ähnliche Motive stoßen? Knobloch ist sich sicher, dass die Nahtodforschung bis heute von den ideologischen Überzeugungen ihrer Gründerväter geprägt ist.
Ring, der Hauptvertreter von den Moody, waren Vorkämpfer der New Age-Bewegung. Grayson ist ein großer Vorkämpfer der Parapsychologie. Also wir sind hier nicht in einem neutralen wissenschaftlichen Gebiet.
Licht, Tunnel, ein allumfassendes Gefühl der Liebe. Für den Soziologen Hubert Knobloch sind das keine neutralen Bilder, sondern Motive, die auf die esoterische New Age-Bewegung der 70er Jahre zurückgehen. Viele New Age-Überzeugungen seien auch in die Grayson-Skala eingeflossen. Zum Beispiel die, dass der Tod schön zu sein hat. Dass Nahtoderfahrungen nicht überall gleich seien, müsse jedoch nicht heißen, dass sie nicht wahr seien, sagt Knobloch. Auch Träume, Albträume, Tagträume seien sehr wohl Teil der menschlichen Wirklichkeit. Überall auf der Welt. Und Werner Barz, der die Selbsthilfegruppe in München leitet, für ihn hören Kultur, Religion, Sprache im Tod auf zu existieren. Zurück bleibe nur eine Liebe, sagt er, in der sich jeder Widerspruch auflöst und die sich vielleicht gerade deshalb nur mit Widersprüchen beschreiben lässt.
Ich bin ein Sandkorn, aber ich bin auch die Wüste. Ich bin ein winziger Wassertropfen, aber ich bin das Meer und die Wolke.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Friedlich einschlafen. Das wäre was am Ende eines erfüllten Lebens. Leider ist es aber häufig anders. Sterben kann sehr lange dauern, unendlich mühsam sein. Was macht man dann in seiner letzten Lebensphase, wenn man weiß, dass der Tod bevorsteht? Ich spreche nicht von aktiver Sterbehilfe. Ich spreche von der Frage, bin ich bereit zu sterben? Will ich noch kämpfen? Kann ich loslassen? Will ich den Tod bewusst annehmen? Gläubige Menschen haben es da tatsächlich einfacher als Ungläubige. Stefanie Oswald.
Am 29. Mai 2018 erhält Esther Schulz nach einer Operation an der Leiste einen völlig unerwarteten Befund. Statt des vermuteten Leistenbruchs hat sie eine aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs. Esther Schulz ist zu diesem Zeitpunkt knapp 60 Jahre alt und steht als Gemeindediakonin in Hagen und Großmutter von 6 Enkeln mitten im Leben. Die Entscheidung über den weiteren Behandlungsverlauf fällt sie unmittelbar nach der OP.
Meine Mutter hat innerhalb von 2-3 Tagen sehr schnell entschieden, ich mache keine Chemo. Weil sie gesagt hat, ich habe so viele Menschen erlebt, die Chemotherapie gemacht haben und die ein Jahr und länger durch die Hölle gegangen sind und hinterher doch gestorben sind.
Ben Schulz hat seine Mutter im letzten Jahr ihres Lebens intensiv begleitet und sie dabei unterstützt, die Erfahrungen dieses Lebensabschnitts zu dokumentieren. In dem Buch »Ich sehe den Himmel« berichtet Esther Schulz, wie, so der Untertitel, die Diagnose Krebs den Blick auf das Leben und Sterben klärte. Zunächst hatte Esther Schulz sich vor allem aus Angst vor anstehenden Schmerzen und erheblichen Einschränkungen gegen die Chemotherapie entschieden. Doch der Entschluss bekam für die Diakonin und ihre Familie zunehmend auch eine spirituelle Dimension. Das Buch beschreibt ein bewusstes Jahr des Abschieds, in dem Esther Schulz auch eine neue Gottesbeziehung entwickelt. Sie schreibt:
Du fragtest, warum dies das beste Jahr meines Lebens ist? Eigentlich kann ich das mit einem Wort Jesu erklären. Maria hat den besseren Teil. Ich bin mein Leben lang Martha gewesen. Schon als Kind hatte ich immer Verantwortung zu tragen, und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Aber seit der Diagnose war ich plötzlich frei von allen Verantwortungen. Ich habe so viel Zeit wie noch nie. Ich darf einfach ich sein.
In der Geschichte von Martha und Maria von Bethanien, die im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums erzählt wird, würdigt Jesus die Haltung von Maria. Im Gegensatz zu ihrer stets arbeitenden Schwester Martha sitzt sie einfach zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Seine Mutter sei über ihr Schicksal auch sehr traurig gewesen, sagt Ben Schulz, aber bis zuletzt konnte sie mit ihrem Glauben und ihrer Spiritualität die Menschen in ihrer Familie tief berühren.
Meine Mutter hat immer alle die getröstet, die kamen, und nicht andersrum. Das hat uns, mich, auch manchmal überfordert, weil sie gedanklich an vielen Stellen schon viel, viel weiter war als wir alle. Und einer der schwersten Momente, oder mit einer der schwersten Momente, war dann auch irgendwann mal von ihr zu hören, dass die Freude auf das, was kommt, höher ist als der Schmerz, uns zu verlassen. Das war schon krass.
Dass Menschen sich bei der Entscheidung gegen lebensverlängernde Maßnahmen am Ende ihres Lebens auch von religiösen oder spirituellen Motiven leiten lassen, erlebe er in seiner Praxis so gut wie nie, sagt der Palliativmediziner Thomas Schindler.
Ich hätte auch gedacht, dass diese Erwägungen häufiger eine Rolle spielen, aber in der Realität, wirklich, wenn überhaupt, sind es Einzelfälle.
Thomas Schindler hat in 25 Jahren als Arzt mehrere tausend Patientinnen und Patienten in den Tod begleitet. Allein dieses Jahr waren es schon über 100.
Wir erleben vor allem Menschen, die am Leben hängen, die trotz dieser unheilbaren Erkrankung so lange wie möglich leben wollen. Möglichst gut natürlich leben wollen und dabei wollen wir sie auch unterstützen. Wir erleben es allerdings selten, dass Menschen auf jegliche Therapie verzichten. Sie entscheiden sich gegen eine aktive Lebensverlängerung in der Regel, weil sie Angst davor haben, dass ihre Lebensqualität unter der Therapie sehr leiden würde.
Der Arzt zählt Beispiele von Menschen aus seiner Praxis auf, die sich zwar für Schmerzlinderung, aber gegen lebensverlängernde Maßnahmen entschieden haben. Da ist der ältere Herr, dessen Nieren dialysiert werden und der sich so geschwächt fühlt, dass er in seinem kognitiv und körperlich eingeschränkten Zustand nicht mehr dreimal in der Woche in ein Dialysezentrum gebracht werden will. Da ist die 60-jährige Frau, die an der Nervenkrankheit ALS leidet und die in ihrer Bewegungsfähigkeit immer weiter eingeschränkt wird. Aus Angst vor Hinfälligkeit und kompletter Abhängigkeit entscheidet sie sich für das sogenannte Sterbefasten. Sie hört auf zu essen und zu trinken.
Wieder ein anderer, sogar ein Priester in diesem Fall, Anfang 80, hat sich auch dafür entschieden, dass sämtliche Medikamente, die sein Herz unterstützen sollten, abgesetzt werden, weil er die Jahre davor als sehr, sehr belastend erlebt hat, weil die körperlichen Einschränkungen immer größer geworden sind und er sterben wollte.
Wer eine spirituelle oder religiöse Weltanschauung mitbringe, dem gelinge es häufig besser, die Sterbesituation anzunehmen, beobachtet Katrin Klatt. Sie leitet die Pflege im anthroposophischen Hospiz Christophorus am Gemeinschaftsklinikum Havelhöhe in Berlin-Kladow.
Aber das gibt's auch manchmal ganz so einzelne, sehr reife, weise Menschen, die ihre Spiritualität in sich tragen, seien das jetzt Anthroposophen, das können auch evangelisch getragene Menschen sein, die ihre Einstellung, sag ich mal, so stark haben, dass es ihnen hilft, auf Medikamente zu verzichten.
Katrin Klatt erinnert sich an einen buddhistischen Mönch, den sie auf seinem letzten Weg begleitet hat.
Der hat einfach immer nur gebadet. Das war durchgetragen durch das Bad und durch die Einstellung. Und solche Menschen brauchen auch weniger Schmerzmittel. Und meistens lehnen sie ja dann auch Medikamente ab, weil für sie ist die Spiritualität das Medikament. Das trägt sie quasi dann auch geistig bis ins Körperliche hinein.
Ihre Kollegin, die Krankenschwester Birgit Kuban, ergänzt.
Es gibt aber auch Menschen, die haben überhaupt nicht mehr gelebt mit einem Glauben. Und im letzten Moment fragen sie uns, ob wir mit ihnen beten können. Ja, auch das gibt es, die dann da einen Halt drin finden.
Das sind meistens nicht unbedingt die Menschen, die dann auf Medikamente verzichten.
Nein, genau.
Sondern die suchen alles und nehmen dann auch noch das Gebet und die Meditation, ja, quasi, um auch noch den Halt zu nehmen. Und das ist eigentlich dann aber auch eine schöne Erfahrung.
Je nach Sozialisation und kulturellem Umfeld spielen religiöse Erwägungen, Hoffnungen und Tröstungen am Lebensende sicher eine unterschiedlich große Rolle. Einen direkten Einfluss auf die Entscheidung über medizinische Therapie scheinen sie allerdings kaum zu haben. Und so sehr eingeschränkt Menschen am Ende ihres Lebens häufig doch sein mögen, wirklich loszulassen, falle vielen schwer, sagt der evangelische Seelsorger Carsten Unbehauen.
Es ist auch eher eine Bewegung, wie als wenn jemand meandernd immer wieder in die Nähe einer Tür geht und dann wieder weg. Kaum jemand geht sofort stracks darüber. Ich glaube, Sterben ist ein aktiver Prozess, also dieses sich übergeben, dieses über diese Schwelle gehen.
Carsten Unbehauen begleitet Sterbende im Hospiz Berlin-Köpenick auf ihrem letzten Weg. Er hat Sterbende beobachtet, die ihre letzten Atemzüge noch genossen haben.
Ich erlebe, dass die meisten Menschen doch am Ende, ganz am Ende, in Frieden sterben. Wir sehen nur das Gesicht und die Körperhaltung von jemandem, der gerade beim Gehen ist oder gegangen ist. Es gibt am Ende sowas wie Ankommen. Es ist gut.
Esther Schulz, die sich gegen eine Chemotherapie zur Behandlung ihrer Krebserkrankung entschieden hatte, starb im Juli 2019 zu Hause, während ihre Familie mit ihr den 23. Psalm betete. Der Herr ist mein Hirte.
Das Buch von Esther Schulz, Ich sehe den Himmel, wie die Diagnose Krebs den Blick auf das Leben und das Sterben klärte. Jetzt nehmen wir uns mal die Friedhöfe vor und ihre Zukunftsfähigkeit. Da gibt es ja echte Probleme, weil die Liegezeiten, so heißt das, immer kürzer werden, weil es immer mehr anonyme Bestattungen gibt. Man muss sich also tatsächlich was überlegen. Es gibt, ernsthaft, evangelische Friedhöfe, auf denen inzwischen gegrillt wird, wo man auch einen Kinoabend veranstalten kann, wenn nicht gerade Corona ist. Michael Hollenbach über den aktuellen Forschungsstand, über den Stand der evangelischen Friedhöfe. Hier forscht ein Theologieprofessor.
Wenn Friedhof nur ein Ort für Tote ist, dann wird er sterben.
Thomas Klee ist Professor für praktische Theologie an der Universität Rostock. Er hat mit einem Team untersucht, ob evangelische Friedhöfe in Norddeutschland noch eine Zukunft haben.
Eins der überraschenden Ergebnisse ist, dass sich die Bestattungskultur in einem rasanten Tempo verändert. Es geht unglaublich schnell, wie Menschen mittlerweile auch ihr Lebensstil in der Bestattungskultur zum Ausdruck bringen. Und ein Effekt ist, dass der Friedhof unter Begründungszwang kommt. Der Trend zu einer möglichst großen Gestaltungsfreiheit am Lebensende hat dazu geführt, dass der Friedhof als notwendiges Übel in Kauf genommen wird. Aber es viele Möglichkeiten, legal, halblegal, illegal, gibt, diesen Friedhof zu vermeiden.
Um dem Ende des Friedhofs entgegenzuwirken, gibt es vor allem eine Strategie, sagt Jörg Lelke.
Heute gibt es alles. Also heute sind wir ganz individuell und haben eine wahnsinnige Bandbreite.
Der Gartenbauingenieur ist Chef des evangelischen Friedhofs in Bad Oldesloe im Süden von Schleswig-Holstein.
Also wir nennen das Ermöglichungskultur. Alles, was den anderen nicht stört, was Dritte nicht stört, ist eigentlich erlaubt. Und ich glaube, wenn man das so als groben Rahmen nimmt, dann ist ziemlich viel möglich. Jetzt hören wir im Hintergrund die Laubpuster. Immer vor dem Toten Sonntag ist bei uns auf dem Friedhof Krieg, ne? Laub muss weg, die Gräber sollen alle geschmückt sein. Jetzt ist immer sehr viel los.
Seit 15 Jahren leitet Lelke den 15 Hektar großen Friedhof. Lelke und Klee sehen vor allem einen Trend.
Pflegearme Gräber, möglichst pflegefreie Gräber, weil nicht sichergestellt ist, wer sich um die Gräber kümmern wird.
Und das ist wichtig für die Leute, dass sie keine Verpflichtungen haben. Und wenn ich als Friedhof diese Verpflichtung abnehmen kann, dann, glaube ich, macht das ganz viel aus.
Als weitere Option für die Zukunftsfähigkeit kirchlicher Friedhöfe nennt der Rostocker Theologe:
An allererster Stelle, die Grabarten müssen erweitert werden. Viele Friedhöfe haben einen alten Baumbestand. Es spricht überhaupt nichts dagegen, Baumbestattungen auf alten Friedhöfen zuzulassen. Da, wo es alte Mausoleen gibt, könnte man eventuell auch ein sogenanntes Kolumbarium einrichten. Also wenn man so will, einen kleinen Indoor-Friedhof. Ich muss da wenig investieren.
Wie zum Beispiel in dem Dorf Kirchstück südlich von Schwerin.
Wir befinden uns jetzt hier in der ehemaligen Eversschen Grabkapelle. Und das ist jetzt umgebaut worden von uns zu einem Kolumbarium.
Der Rentner Jürgen Hansen engagiert sich ehrenamtlich für den Erhalt des Friedhofs.
Bisher haben wir drei Reservierungen, aber es muss erstmal die erste Urne drin stehen, glaube ich, bevor dann der Run ansetzt.
Der Friedhof ist mit einer Handvoll Bestattungen pro Jahr eigentlich kaum über Gebühren zu finanzieren. Das heißt, um die Attraktivität von Friedhöfen, die ja allen zugänglich sind, zu erhöhen, müsste, wie bei öffentlichen Parks, der Steuerzahler etwas zuschießen. Jürgen Hansen macht sich Gedanken über weitere Optionen für den Gottesacker.
Wir liegen hier an der Bundesstraße. Es könnte auch so sein, dass man hier anbietet, dass man parkt und dann auf dem Friedhof dann hier sitzt und sich entspannt.
Außer diesem Rasthof am Rande des Friedhofs gibt es noch weitere Ideen.
Sollte man vielleicht für ältere Leute eine Anlage machen, wo man so ein bisschen Gymnastik machen kann, so Fitnessgeräte für Ältere?
Eine Idee wurde in Kirchstück bereits realisiert. Eine Naturbühne am Rand des Friedhofs.
Es war schon eine Diskussion, passt das, als wir mit der Idee kamen, hier eine Freilichtbühne mit Musikveranstaltungen zu machen. Das ist auch ganz normal, dass man erstmal sagt, huch, also Musik auf dem Friedhof. Und wir haben das jetzt seit 4 Jahren und wird wunderbar angenommen. Wir haben hier Festivals mit 120, 150 Leuten auf dem stillgelegten Teil des Friedhofs.
Thomas Klee nennt ein weiteres Beispiel für kulturelle Nutzungsoptionen.
Wir waren auf einem kleinen Dorffriedhof, wo es Filmabende gab. Auf einem winzigen Dorf wurden natürlich ein bisschen religiös und sepulkral affine Filme gezeigt. Und es gab eine unglaubliche Resonanz. Es wurden auf dem Friedhof Würstchen gegrillt, es wurde Bier ausgeschenkt und alle wussten aber, wo sie sich befanden.
Gerade bei größeren Friedhöfen sei eine Art Mischnutzung denkbar. So könne man den Friedhof in unterschiedliche Zonen einteilen.
Also zum Beispiel könnte man sagen, in einem Drittel der Friedhofsfläche auf einem Stadtfriedhof kann jeder tun, was er will. Wir lassen da einfach keine Friedhofsordnung zu. Und wenn da jemand ein besonderes Kunstwerk drauf aufstellen will, dann soll er das auch tun können. Aber in anderen Arealen des Friedhofs gelten bestimmte Regeln.
Thomas Klee hat in seiner Untersuchung auch festgestellt, woran es bei vielen kirchlichen Friedhöfen hapert.
Das Problem ist wirklich die anonyme Bestattung. Da halten die Kirchen doch sehr deutlich noch daran fest, dass es keine Möglichkeit einer anonymen Bestattung auf kirchlichen Friedhöfen gibt.
So auch Pastor Markus Seefeld in Kirchstück.
Ja, das ist uns doch wichtig, damit klar bleibt, da liegt ein Mensch und das ist ein Individuum, da steht ein ganzes Leben dahinter.
Es gibt überhaupt keinen theologischen Grund, eine anonyme Bestattung auf einem kirchlichen Friedhof zu verwehren,
sagt dagegen der Rostocker Theologieprofessor.
Denn es findet ja eine Feier statt, wo der Name genannt wird. Das muss nicht auf einem Grabstein stehen.
Aber besser wäre es schon, meint Pfarrer Seefeld. In Kirchstück soll nun ein Lapidarium entstehen. Ein Friedhofsteil mit alten, schon lange aussortierten Grabsteinen.
Vereinzelt gibt es Leute, die diese Geschichten noch kennen zu den einzelnen Personen, die da draufstehen. Das ist ein wertvoller Schatz, finde ich. Und da wollen wir auch, dass wir diese Grabsteine sichern und die Geschichten dazu auch.
Ein wichtiges Projekt, meint Thomas Klee. Denn ein Friedhof dient nicht nur der Trauerbewältigung und familiären Erinnerung, sondern gehört auch zum kulturellen Gedächtnis eines Ortes.
Ein Grab ist nicht nur ein Grab, sondern es zeigt an, hier hat ein Mensch gelebt, der hat gewirkt, den hat man gekannt. Da gibt es vielleicht Menschen anderen Namens, die verwandt sind. Und diese Namen sind Teil eines Ortsgedächtnisses.
Die Friedhofskultur ist in einem rasanten Wandel. So berichtet Jörg Lelke, dass auf seinem Friedhof in Bad Oldesloe vor 15 Jahren noch 2/3 der Toten in Särgen beerdigt wurden, 1/3 in Urnen. Heute habe sich das Verhältnis umgekehrt.
So ein Friedhof ist ja wie so ein Riesentanker. Das heißt, wir haben eine Laufzeit von einem Grab von 25 Jahren. Und wenn sich dann in 15 Jahren so eine Entwicklung so schnell vollzieht, dann ist das für einen Friedhof fast zu schnell.
Um die Zukunftsfähigkeit ihrer Friedhöfe zu sichern, bewegen sich die Kirchen auf einem schmalen Grat. Einerseits sich zu öffnen und Leben auf den Friedhof zu holen, andererseits aber auch die christlichen Wurzeln und die Pietät nicht zu vernachlässigen.
Deutschlandfunk Kultur, Religionen. Immer sonntags um 14:05 Uhr. Mein Name ist Christopher Ricke. Ich wünsche Ihnen was.